Wir haben den ersten Teil vom Gottesdienst in der Mundart gehabt. Aber wir haben einen Freund bei uns, der nicht so gut Mundart versteht. Und ich habe ihm gesagt, ich werde die Predigt in Schriftdeutsch halten. Ich hoffe, ihr versteht die erste Fremdsprache von uns Schweizer. Auch von mir. Also wir leben ja heute in einer verrückten Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke oft darüber nach. Es ist wahnsinnig, was alles abgeht. Der ganze Coronavirus bringt alles durcheinander, sogar unseren heutigen Gottesdienst. So haben wir viel weniger eigentlich gesungen, als wir ursprünglich wollten. Am Anfang haben sich die Virologen widersprochen. Die einen haben gesagt, ja, das ist nur, nein, das, noch vorher haben Leute gesagt, ja, der Virus, das ist überhaupt nichts mehr als eine kleine Grippe. Dann haben sich die Virologen widersprochen, die einen haben gesagt, die Maske nützt dem, der betroffen ist von diesem Virus, aber er schützt die anderen. Und ein anderer Virologe hat gesagt, nein, wir müssen überall und immer Masken tragen, das schützt alle. Und man hat ihn gesehen im Fernsehen ohne Maske mit anderen Leuten zusammen. Oder da wird gesagt, nein, Masken brauchen wir überhaupt nicht. Und plötzlich heißt es, halt, wer jetzt keine Maske trägt, der ist kein richtiger Patriot. Ihr wisst, woher das kommt. Facebook, meine Lieben, da stand, meine Frau hat etwas Geld investiert. Jetzt sind wir Millionäre oder fast Millionäre. Das Gleiche stand über Roger Federer und über Marco Riemann auch im Facebook. Sie haben alle Geld investiert und in wenigen Tagen hat sich das Geld vermehrt. Ja, wir beide sind Millionäre, vierfach. Wir haben nämlich vier tolle Kinder und vier tolle Familien. Also Sie sehen, da geht alles durcheinander. Da kommen Falschmeldungen und weiß nicht was. Und die Leute wissen fast nicht mehr, was sie eigentlich glauben sollen. Und darum ist mein heutiger Text oder mein heutiges Thema Wahrheit. Wahrheit hat Bestand. Und dazu lese ich in Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 34 bis 39. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Da geht es um Petrus und Jakobus. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen. Und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm alle zu. Und riefen die Apostel hinein ließen sie Geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr in dem Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Wahrheit hat immer Bestand. Wahrheit kann nicht einfach untergehen. Sie lässt sich nicht auf Dauer zurückdrängen. Sie wird immer wieder zum Durchbruch kommen. Das ist es eigentlich, was Gamaliel, der große Gelehrte, in diesem Abschnitt deutlich sagt. Mit diesem Gedanken wollen wir uns etwas auseinandersetzen. Eigentlich könnte man sagen, die Predigt ist beendet. Aber ich möchte ein wenig darauf eingehen. Dem weisen Rat Gamaliels ging ja damals noch eine sehr wichtige Vorgeschichte voraus. Petrus und Johannes, nicht Jakobus, Johannes gingen zur Gebetszeit in den Tempel, und im dritten Kapitel, können Sie das schon nachlesen, da haben sie einen Lahmen geheilt vor dem Tempel. Das hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dem Volk von Jesus Christus zu predigen. Sie wurden dann, es gab noch andere Vorfälle und es gab noch ein Gebet von diesen ersten Christen zusammen, die Gott sagten, dass sie eigentlich mehr Kraft brauchten. Und dann kamen die Priester und haben die beiden Männer zu sich geholt und haben ihnen stark geboten, ja, nicht mehr weiter zu predigen. Und sie haben ihnen gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sind wiedergegangen, und es sind noch andere Wunder geschehen, beispielsweise Hananias und Sapphira, das steht auch in diesen ersten Kapiteln. Und die hohen Priester wussten fast nicht, was machen, aber sie wurden von Eifersucht erfüllt und legten die Hände wieder an die Jünger von Jesus. Da kam der Engel des Herrn in der Nacht, als sie da gefangen lagen, und hat sie befreit. Das ist eigentlich eine unerhörte Geschichte. Er hat sie aus dem Gefängnis geführt und sie waren wieder frei. Und die Priester und Pharisäer waren ratlos und haben dann eigentlich sehr, sehr vorsichtig versucht, diese Jünger wieder vor den Rat zu bringen. Den Anwesenden, die das alles miterlebt haben, war das ein ganz besonderes Zeichen. Und es ist ganz klar, dass da, wo das Evangelium gepredigt wird, auch etwas von der Kraft Gottes sichtbar wird und Menschen von der Sünde überführt. Und im ganzen Geschehen drin wird uns ganz klar gesagt, dass das, was Petrus und Johannes da sagten, das ging den Menschen durchs Herz. Ich möchte eigentlich, dass die Botschaft von der Bibel, die Botschaft von Gott, den Leuten immer etwas durchs Herz geht und sie irgendwie beschäftigt. Ich habe eigentlich die Angewohnheit, und das wissen wahrscheinlich die meisten, dass ich während der Predigt nicht noch viele Zeichen da habe. Ich möchte, dass wir auf die Predigt hören und dass das Wort wirkt, das Wort, das gesprochen wird. Die Bibel sagt nämlich ein ganz interessanter Satz. Sie sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Ich hoffe, dass das immer so ist, dass es den Menschen ins Herz geht und die Kraft Gottes da sichtbar wird. Aber wo das Evangelium verkündet wird, da hat es verschiedene Reaktionen. Es kann auch zum Zorn reizen, zum Widerspruch. Und das hat da bei diesen Leuten wahrscheinlich eben auch dazu gewirkt. Und dann kommt es so weit, dass zwei Beispiele zeigen sollen, dass die Wahrheit im Verlaufe der Zeit an den Tag kommt. Gegen diese Wahrheit zu kämpfen, hieße eigentlich, sich gegen Gott zu stellen. Und Gamaliel gibt diesen Rat den Ratsmitgliedern weiter. Fangt nicht an, gegen Gott zu kämpfen. Passt auf, was ihr mit diesen Männern macht. Es nützt euch nichts, wenn ihr sie immer wieder holt und bestraft und wenn ihr sie einsperrt. Wahrheit lässt sich ja nicht einsperren, das wissen wir. Und er gibt diesen Rat den Pharisäern und Schriftgelehrten, die Johannes und Petrus wieder geholt haben. Und dann passiert etwas, das mich noch verwundert hat. Sie wurden aus dem Gefängnis befreit und sie wurden dann ganz vorsichtig nochmals vor den Rat gebracht. Aber als man sie bedroht hat und als man ihnen gesagt hat, jetzt ist aber Schluss mit Predigen, da haben sie die Jünger doch noch gegeißelt. Das hat mich noch erstaunt. Und die Jünger, so heißt es in der Bibel, sind dann fröhlich wieder von ihrem Angesicht weitergegangen, weil sie würdig erfunden wurden, im Namen Jesu Schmach zu leiden. Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. In der Geschichte der Völker nicht und auch im ganz persönlichen Leben nicht. Schon der Psalmsänger hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, wenn er fragt, Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berg? Und als Antwort sagt er, wer ohne Tadel bleibt, einhergeht und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen. Nachzulesen im Psalm 15, Vers 1 und 2. Oder im Buch Sirach, einem Buch, das man nicht so oft liest oder hört davon, wird bestätigt, die Wahrheit bleibt ewig. Im Kapitel 40 vom Buch Sirach, Vers 12. Das ganze Neue Testament sagt uns auch klar, dass Wahrheit zwei Auswirkungen in unserem Leben haben kann. Jesus sagt den Juden, die an ihn glauben, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wird euch frei machen. Im Johannesevangelium Kapitel 8, 31 und 32. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das wollen wir im Kopf bewahren und behalten. Im gleichen Kapitel spricht Jesus von den Juden, die eigentlich zu seinen Feinden geworden sind, und sagt von ihnen, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an, und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Johannes 8, Kapitel 8, Vers 44. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Nicht, er sagt nicht die Wahrheit oder er spinnt da einige eigene Gedanken, sondern die Wahrheit ist nicht in ihm selber. Bestehen in der Wahrheit heißt also frei werden und Gottes rechte Jünger sein, heißt verändert werden in unserem eigenen Leben. Wer aber die Wahrheit nicht erträgt, der ist vom Teufel und wird nicht bestehen. Wenn das soweit klar ist für uns, stellt sich vielleicht die Pilatus-Frage, was ist denn eigentlich Wahrheit? Das fragt Pilatus Jesus im 18. Kapitel vom Johannesevangelium, Vers 38. Meine Gedanken sind dahin gegangen, was hat eigentlich die Schriftgelehrten und Pharisäer so aufgebracht? Was war es, was ihnen mitten durchs Herz ging, so dass sie dachten, diese einfachen Jünger Jesus zu töten. Was war es, das Gamaliel veranlasst hat, ihnen seinen Rat zu geben? Die Jünger hatten die Gelegenheit der Verantwortung vor dem Rat benutzt, um von Jesus zu zeugen. Wir haben heute schon viel davon gehört. Gott, der Vater, hat diesen Jesus auferweckt, den ihr getötet habt. Er hat ihn erhöht und zu einem Herrn und Heiland gemacht. Durch ihn soll dem Volk Buße und Vergebung der Sünden gegeben werden. Sie, die beiden Jünger, dürfen davon zeugen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist also der Ursprung, was diesen Leuten durchs Herz gegangen ist. Oder man könnte sagen, da ist vielleicht der Anfang der Wahrheit, bei der sich die Menschen scheiden. Die einen werden dadurch befreit, die anderen werden an der gleichen Wahrheit gerichtet und verderben. Die Wahrheit ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Es ist Jesus Christus. Er selbst hat bezeugt, und meine Frau hat das auch schon erwähnt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darf ich da einen Gedanken weitergeben, der vielleicht noch wichtig ist für uns alle? Es geht hier nicht um einen Anspruch, der einfach so feststeht. Es geht um Wahrheit, um Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wisst ihr warum? Weil das ganze Gericht am Ende der Welt Jesus übergeben ist. Und er entscheidet einmal, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Darum kommt niemand zum Vater als durch Jesus. Niemand als durch ihn. Zu dieser Wahrheit gehört auch, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Es ist nicht einfach ein Mensch, der auf dieser Erde war und besondere Taten getan hat und besonders gelebt hat und dann getötet wurde. Es ist der Sohn Gottes, der die Herrlichkeit von Gott verlassen hat und in diese Welt kam, um die Menschen von ihren Sünden zu retten. Und damit ist auch ganz klar gesagt, dass es wahr ist, dass wir Menschen Gott gegenüber in Schuld und Sünde geraten sind und dadurch getrennt wurden von unserem Schöpfer. Um das zu erkennen, müssen wir nur einen Blick in die Geschichte der Menschheit werfen und unser eigenes Leben vielleicht einmal etwas kritischer betrachten. Zum Beispiel meine Beziehung zu meinem Schöpfer. Es ist ebenso wahr, dass der Mensch an seiner Sünde zugrunde geht und dass er sich nicht selber retten kann. Es kann nur durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz geschehen. Er kann nur durch ihn gerettet werden. Das ist der einzige Weg, den Gott in seiner Liebe zu uns geschaffen hat, damit wir wieder frei von der Schuld der Sünde mit ihm versöhnt als seine Kinder leben können. Sehen Sie, es scheint mir so wichtig zu sein, Jesus starb am Kreuz nicht nach dem Willen einiger verblendeter, fanatischer Juden, sondern nach dem Willen Gottes, als Sühne für die Sünden der Menschen. So würde wohl Petrus mit Recht auch heute uns sagen, uns heute an diesem Morgen, Jesus Christus, den ihr getötet habt. Diese Wahrheit ist für uns vielleicht nicht so gut zu ertragen. Aber es ist die Wahrheit. Jesus ist nicht getötet worden wegen ein paar fanatischen Juden, sondern wegen unserer Sünde. Die römischen Kriegsknechte, die Jesus ans Kreuz schlugen, waren nur die Handlanger unserer Sünde. Das geht uns nun wirklich alle etwas an. Wer aber diese Wahrheit annimmt, der erlebt Befreiung von seiner Schuld. Der darf durch wahre Buße, durch Umkehr zu einem neuen Leben in Christus gelangen, so wie Gott seinem Sohn Jesus durch die Auferweckung und Auferstehung neues Leben geschenkt hat. Das ist die Wahrheit und der einzige Weg zu einem geordneten Leben mit Gott. Wer das nicht anerkennt, wird daran zugrunde gehen. Sehen Sie, Gamaliel unterstellt diese von den Jüngern verkündete Wahrheit der Prüfung durch die Zeit. Er sagt, es waren zwei da, einer hatte 400 Leute und der andere hatte vielleicht noch mehr. Beide sind verschwunden und ihre ganze Organisation, die sie gehabt haben, ist nicht mehr vorhanden. Der Rat von Gamaliel zeugt von einer großen Weisheit. Es geht ja nicht um einen Lehrsatz, um eine Religion, sondern um den lebendigen Glauben an einen lebendigen Herrn. Sogar weit herum geglaubte Lehrmeinungen, in Worte gefasste Ansichten, können im Laufe der Jahre ergänzt, überholt oder sogar durch neue Erkenntnisse außer Kraft gesetzt werden. Wir erleben das ja jetzt auch mit dieser Pandemie. Wie viel mehr muss dann der Glaube an eine Person vergehen, und das vor allem, wenn diese Person nicht mehr sichtbar da ist? Das hat Gamaliel richtig erkannt. Wenn das Werk von Menschen ist, dann wird es untergehen. Und wir sehen heute so viele Ideen und Behauptungen von Menschen, die untergehen, weil sie nicht stimmen. Die zwei von Ihnen, von Gamaliel angeführten Beispiele, zeigen das mit aller Deutlichkeit. Wie in leiser Vorahnung lässt er die Möglichkeit offen, dass die ganze für die Verkläger etwas unerfreuliche Entwicklung mit diesen beiden Jüngern letztlich doch aus Gott hervorgegangen sein könnte. Und sie in diesem Fall doch nicht gegen Gott ankämpfen können. Sicher wäre es sehr gut, wenn heute die Menschen etwas mehr von der Weisheit dieses Mannes besitzen würde. Manchmal, wir haben das schon oft zueinander gesagt, vermissen wir schon den normalen menschlichen Verstand bei gewissen Leuten. Seit 2000 Jahren oder über 2000 Jahren, wie wir das anschauen, ist der Glaube an den zu dem auferstandenen Christus lebendig erhalten geblieben. Man hat an sehr vielen Orten bis heute, und macht das immer noch, dagegen angekämpft und versucht, diesen Glauben zu vernichten und die Leute, die an Jesus glauben, lächerlich zu machen. Und es ist niemandem gelungen, diesen Glauben auszuschalten. Auch wenn sie alles versucht haben, das zu tun, diesen Glauben zu töten, wie es damals die Priester mit den beiden Aposteln wollten, mit den beiden Jüngern wollten. Trotzdem wird die gleiche Wahrheit auch heute noch klar und deutlich bezeugt. Der Mensch kann nur von seiner Sünde befreit und erlöst werden, wenn er das stellvertretende Opfer Jesu für sich annimmt und sein Leben diesem Herrn unterstellt. Nimm es für dich an, dass Jesus deine Sünden schon längst ans Kreuz getragen hat und dass das völlig genügt, um dich mit Gott zu versöhnen. Es ist der einzige Weg zu einem glücklichen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist der einzige Weg, damit du dir nicht ständig die Vorwürfe machen musst, dass du nicht vollkommen bist. Die Wahrheit hat sich durch all diese Jahrhunderte bestätigt. Wo diese Botschaft verkündet wird, da finden Menschen die volle Freiheit und den tiefen inneren Frieden. Wo sie sich dagegen stellen, wo sie versuchen, gegen Gott anzukämpfen, da gehen sie verloren. Und die Wahrheit wird natürlich ganz persönlich. Mein und dein Leben müssen sich dieser Wahrheit stellen. Und sie wird einmal alles ans Licht bringen, und dieser Gedanke hat mich sehr beschäftigt, alles ans Licht bringen, auch das, was vor den Menschen verborgen bleibt. Freiheit und Vergebung erfordern Buße und Bekenntnis, so sagen es auch die Apostel, vor dem, der die Wahrheit ist. Freiheit und Vergebung erfordert, dass Jesus in mir lebt, dass ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Denk daran, die Lügner, die Kinder Satans, sind nicht in der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in ihnen. Jesus Christus muss in unser Herz kommen. Der Sohn des lebendigen Gottes muss für mich der Heiland von mir sein, der Erlöser, der Befreier, der Messias oder wie auch all die Namen von Jesus heißen. Und nur daran entscheidet sich mein Leben und dein Leben, meine Zukunft und deine Zukunft. Ist Jesus für dich auch der erhobene Herr und Heiland, so wie es die Jünger sagen, der Retter von dir? Oder ist diese Wahrheit für dich unerträglich? Möge Gott es schenken, dass wir uns dieser Botschaft, dieser Wahrheit immer wieder stellen können. Amen.